Alles hat seine Zeit. So ist die Überschrift von dem Bibeltext, wo der Nati uns vorgelesen hat. Was fällt dir ein bei dem Stichwort Zeit? An was denkst du bei dem Wort? Wir kommen da vielleicht folgende Gedanken: Zeitmangel oder Zeitdruck, Lebenszeit. Wir denken da Freizeit, an eine Schonzeit oder an eine reife Zeit. Wir haben Zeit oder wir haben eben keine Zeit. Manchmal ist es uns langweilig und wir haben das Gefühl, die Zeit vergeht im Schneckentempo. Und manchmal, auf der anderen Seite, rennt die Zeit uns wieder davon. Wir ärgern uns über die Zeit, die verloren gegangen ist. Wenn wir manchmal im Leben nicht so weiterkommen, wie wir das gerne würden. Bei jedem Neuanfang, bei jedem Neustart, wo wir versuchen, wünschen wir uns eine gelingende Zeit. Ja, alles hat seine Zeit. In der Vorbereitung auf die Predigt sind mir drei unterschiedliche Zeiteinheiten wichtig geworden, wie der Begriff Zeit kann verstanden werden. Da ist zum einen der Begriff Chronos. Chronos läuft Zeit chronologisch ab, so eins nach dem anderen. Eben zwischen dem Geborenwerden und dem Sterben liegt unsere ganze Lebenszeit, wo ein Tag nach dem anderen abläuft. Chronos ist eine feste Abfolge, hat einen Ablauf. Die Chronoszeit gibt uns eine Struktur in Minuten, in Stunden, Tag und Nacht, Wochen, Monate und Jahre. Das ist auch die Form von Zeit, die uns Westler am nächsten ist. So eins nach dem anderen, linear als Takteinheit, die unseren Lebensrhythmus bestimmt. Es gibt aber noch zwei weitere Begriffe, zum Beispiel Zyklus. Die Zeit, die zieht immer wieder Kreise, immer wieder die gleichen Runden, wie auf einer Laufbahn. Es kommen immer wieder die gleichen Runden zum Tragen. Solche Zeiteinheit können wir vor allem auch in der Natur beobachten. Zum Beispiel den Tag-Nacht-Zyklus. Oder der Zyklus der verschiedenen Jahreszeiten, der bleibt immer gleich und er kommt auch immer wieder. Es ist ein Kreislauf. Und als letzter Begriff ist mir noch Kairos begegnet. Kairos beschreibt einen Moment der Entscheidung. Ein Packen von einer Chance, ein Zupacken von einem Augenblick, ein Wissen, jawohl, jetzt ist das dran. Kairos wird oftmals auch als das göttliche Momentum beschrieben, wenn der Heilige Geist in uns hinein ganz klar sagt, jetzt ist das dran. Mach das, mach den Telefonanruf, mach den Besuch und dann nimm jetzt Folgendes. Wir haben Chronos, wir haben Zyklus und Kairos. Und frage dich, wie gehst du mit der Zeit um? Was ist dein Zeitverständnis? Bist du linear unterwegs? Oder zyklisch? Oder den richtigen Moment abwartend? Oder etwas anderes, etwas weiteres noch? Lebst du so, wie das Leben dir gerade vor die Füße fällt? Oder beobachtest du in deinem Leben einen gewissen Rhythmus, der sich wiederholt? Oder lebst du in dieser tiefen Abhängigkeit vom Heiligen Geist und versuchst immer wieder den göttlichen Kairos, den richtigen Moment, zu verwünschen? Ich persönlich funktioniere vor allem im Chronos-Modus. Eins nach dem anderen. Es kommt, wie es kommt. Wir nehmen es. Aber in der Vorbereitung sind wir auch die zwei weiteren Begriffe. Der Zyklus und der Kairos. So ein bisschen ans Herz gewachsen. Und er hat gemerkt, er hat durchaus auch Vorteile. Ich möchte sensibler werden. Sensibler werden, zum Beispiel einen geordneteren Arbeits- und Lebenszyklus oder Rhythmus anzugewöhnen. Und ich möchte auch mehr die göttlichen Kairos-Momente suchen, hellhörig sein, den Heiligen Geist warten, ihn suchen und herauszufinden, was jetzt wirklich von Gott her dran ist. Und nicht, weil es bei mir auf dem Pult liegt oder weil ein Mail reingekommen ist, sondern was von Gott her dran ist. Wie geht es dir mit diesen Zeitbegriffen? Fühlst du dich wohl im Umgang mit deiner Zeit ansetzt, im Umgang mit deiner Zeit? Oder könnte gerade einer von diesen Begriffen, von diesen weiteren Begriffen, dein Leben bereichern, herausfordern oder ergänzen? Ich meinte, schlussendlich macht es einen guten Mix aus. Welcher Zeitbegriff auch immer uns am nächsten liegt, der Kohelet, der Autor vom Predigerbuch, beschreibt im dritten Kapitel zum Schluss eben, dass jegliches seine Zeit hat. Und beim Studieren von diesem Kapitel ist mir eine Struktur aufgefallen, die ich heute Morgen gerne mit euch teile. So besteht das Gedicht eigentlich aus sieben Bereichen vom Leben, die aneinandergereiht werden. Ich habe euch hier nochmal alle Verse eingeblendet, ihr könnt es auch bei euch in der Bibel nachlesen. Als erstes ist da ein natürlicher Verlauf beobachtbar. Vom Geborenwerden bis zum Sterben. Vom Pflanzen hin zum Ausreissen. Als zweites ist mir da ein Begriff von der Gewalt im zweiten Abschnitt entgegengekommen. In jedem Leben steckt seine Wiedergutmachungsversuche. Das Töten und das Heilen hat seine Zeit. Genauso wie es Abreißen und es wieder aufbauen. Ein drittes Thema, das ich beobachte, ist das Gefühl, das aus der Tiefe von unserer Seele heraus beschrieben wird. Da redet der Kohelet vom Brüllen, vom Briegen, vom Lachen. Er redet vom Klagen. Und auf der anderen Seite vom Tanzen, vom Fröhlichsein. Als viertes Thema ist mir Geschlechtlichkeit begegnet. Also unsere Biologie, ein Herzen hat seine Zeit, also das Umarmen hat seine Zeit. Und auch aufhören zu umarmen hat seine Zeit. Und nachher heisst es noch Stein werfen und Stein sammeln. Hat seine Zeit, und da müssen wir wissen, dass das hebräische Metaphern sind für männliches und weibliches Begehren. Da kann man das auch viel besser und eher einordnen. Als fünftes kommt uns nachher der Besitz entgegen. Wir suchen und verlieren Besitz. Wir behalten und wir tun wieder wegwerfen. Als sechstes begegnet uns Kommunikation. Es gibt Zeiten vom Schweigen, wo es angebracht ist, nichts zu sagen, auszuhalten. Und es gibt Zeiten vom Reden, wo man miteinander Leben teilt, wo man miteinander redet und austauscht. Es gibt Zeiten, wo man Kleider zerreißt, aus Empörung, aus Trauer, aus Scham. Und es gibt Zeiten, wo wir das auch wieder zusammennehmen tun. Und das siebte Thema, das ich beobachte, ist ein Beziehungsbegriff oder Beziehungserfahrung. Wir lieben auf der einen Seite und wir hassen auf der anderen Seite. Frieden hat seine Zeit und auch der Streit hat seine Zeit. In diesem Gedicht sind die sieben Themen vom Leben wohlgeordnet und die 14 gegensätzlichen Paare gegenübergestellt. Und das tut gut so. Es fühlt sich so an, als wäre da eine ausgeglichene Gerechtigkeit am Werk. Alles kommt irgendwie schlussendlich gut raus. Letzten Endes ist alles im Lot. Und scheinbar kommt alles auch gleich viel Zeit über. Doch ist das wirklich so? Wie sieht es denn aus, wenn die sieben Themen konkrete Zeit bekommen? Wenn sie Lebenszeit bekommen? Konkrete Lebenszeit von einem Menschen? Wenn sie deine Lebenszeit bekommen, deine eigene Zeit bekommen? Wenn es plötzlich um dich geht. Und wenn du Lebenszeit, wenn das Lieben zum Beispiel Lebenszeit bekommt von dir, oder das Lachen, das Tanzen, das Umarmen, dann nehmen wir das sehr gern und geben dem sehr gern viel Zeit. Könnt nicht genug davon bekommen. Aber wie reagieren wir, wenn wir traurig sind? Wenn wir klagen? Wenn wir hässig sind? Wenn das unsere Lebenszeit prägt? Ja, auf einmal ist unsere eigene Lebenszeit betroffen und das geht nach Substanz. Und beruhigend wird es ja vor allem dann, wenn sich die Themen nicht ausgleichen, zeitlich, sondern ich vor allem muss einstecken und hinten anstehen. Der Koelet hat genau beobachtet, wie das ist, wenn man sich damit ablagen muss. Aber man könnte nichts dagegen tun. Man könnte die Grenzen, so gerne man es würde, man könnte sie nicht verschieben. Man könnte nichts dazu tun. Man könnte nichts wegtun. Und darum fragt er am Schluss, für was das alles? Und mit dieser Frage ist er nicht alleine. Auch wir fragen immer wieder so, warum mühe ich mich diesen Weg ab, wenn man doch keinen Gewinn davon hat? Was investiere ich mich in meine Familie, in meine Freunde, in mein Umfeld, wo Jesus noch nicht kennt, aber ich habe noch nicht davon erleben, wie sich nur einer für ein Leben mit Jesus entscheidet. Was mühe ich mich ab? Was soll das? Was ist das für ein Gott, wenn die Themen oder die Lebenszeiten auch so ungleich verteilt sind? Wenn es mir als Christ mit meiner Krankheit, mit meinem Alltag, mit meiner Herausforderung, ja, schwierig ist. Und nebendran habe ich nicht Christ, einen, der sich nicht um Gott kümmert, aber der hat ein prächtiges Leben. Was ist das für ein Gott? Sitzt er einfach irgendwo im fernen Himmel und schaut dem Geschehen auf der Erde zu und seinen Folgen für mein Leben? Sitzt er irgendwie neutral gegenüber? Warum plagt uns der Gott denn mit so viel Arbeit? Wozu die Mühe? Und genau auf diese Frage verweigert Gott uns eine Antwort. Das ist hart. Doch wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Der Mensch kann nicht ergründen, das Werk von Gott, das er tut, weder Anfang noch Ende. So steht es im Vers 11. Also der Koheleter seufzt, wenn er an die Zukunft denkt. Er schüttet den Kopf und fürchtet sich. Da wird wohl nicht viel Neues kommen. Nur eben immer wieder der gleiche Rhythmus. Von einst, von bisher und jetzt, auf Leben und Sterben. Bleiben wir dort stehen, dann werden wir uns immer irgendwie im Kreis drehen. Alles hat seine Zeit, das Leben kommt und es vergeht. Und wir scheinen mit drin zu sein in dem Rad von dieser Zeit. Ein Hamsterrad? Fragezeichen. Der Schreiber kommt dann im Vers 12 zur Erkenntnis, dass er gemerkt hat, dass es nichts Besseres gibt, als fröhlich und glücklich zu sein in seinem Leben. Solange wir in dieser Zeit leben, dürfen wir dankbar geniessen, was Gott uns schenkt. Ganz nach dem Paulus, wo er im 1. Timotheus schreibt, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Wir dürfen also ohne schlechtes Gewissen unser Leben dankbar geniessen. Solange wir Gott als den Geber von allen Gaben ehren und ihm Dank und Aufmerksamkeit entgegenbringen. Natürlich gehören wir und Arbeit immer noch zu unserem Leben. Genauso Anstrengungen, Auseinandersetzungen, Enttäuschungen und Verlust. Das können wir nicht ändern. Und auch wir Christen sind davon nicht ausgenommen. Gott schenkt uns Lebenszeit. Wir dürfen sie nutzen und geniessen und gestalten. Und für einen guten Umgang mit unserer Lebenszeit können folgende Fragen helfen. Wie gehe ich mit der Zeit um, wo Gott mir zur Verfügung stellt? Versuche ich sie sinnvoll und verantwortlich zu nutzen? Oder vertrödlich sie? Wem gehört meine Zeit? Und mit wem teile ich das Geschenk, das Zeitgeschenk? Vielleicht ein paar Fragen, die dich in den nächsten Wochen könnt bewegen und du mit Gott kannst bewegen. Beim genaueren Anschauen redet der Text aber eben nicht nur von dem ewigen Kreislauf vom Leben oder von einer Gefangenschaft in dem Hamsterrad inne. Unser Leben ist nicht vom Gedanken von der Reinkarnation, also vom ständigen Wiedergeborenwerden geprägt. Die Bibel zeigt uns, Gott sei Dank, ein anderes Bild. Alles hat seine Zeit, aber nicht alles ist ewig. Vers 11 kommt zu der Zeit ein zweiter Begriff dazu, ein ganz elementarer Begriff, und zwar die Ewigkeit. Spätestens in der Ewigkeit, also in der Gegenwart von Gott, wird der Kreislauf durchbrochen und beendet. Und in der Offenbarung 21 können wir nachlesen, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, auch wenn deine Lebenszeit herausfordernd gewesen ist. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Solange wir auf dieser Erde leben, sind wir in der irdischen Zeiteinheit gebunden. Doch unsere Bestimmung, unser Ziel ist grösser, nämlich die Ewigkeit in Gottes Nähe zu verbringen. Und jeder Mensch ahnt etwas von dieser Ewigkeit und von dieser Grösse von Gott. Im Vers 11 heisst es, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz hineingelegt. Es ist ein Teil von dir. Es ist ein Teil von unserem Menschsein. Jeder Mensch spürt das, dass es mehr geben muss. Dass der Kreislauf vom Leben nicht alles sein kann. Und Gott hat offensichtlich jeden Mensch die Sehnsucht nach mehr. Das Suchen nach Ewigkeit, nach ihm selber, ins Herz gelegt. Und das, was ewig ist, das, was für immer bleibt, ist die Beziehung, die wir Menschen zu unserem Schöpfer dürfen haben. Die Gemeinschaft mit dem auferstandenen Jesus. Das, was alle Zeiten, alle Freude, alles Lachen, alle Segen und auch alle Schmerz überstehen kann und überstehen wird, ist unsere Beziehung zu Jesus. Er ist der Ewige. Er ist der ohne Anfang und ohne Ende. Er ist es, der uns rausholt aus einem Leben, wo im Da und Jetzt hin und her geworfen wird. Und unser Leben mit Inhalt, mit Sinn und Ziel gibt. Im Vers 14 schreibt nachher dann der Kohelet folgende Wort: Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Menschliches endet. Doch Gott ist ewig. Solange wir da auf dieser Erde leben, werden wir immer wieder schmerzlich an unsere Grenzen und an unsere Begrenztheit erinnert. Und unsere Unvollkommenheit auf der einen Seite steht im Gegensatz zu Gottes Vollkommenheit. Unsere Schuld steht im Gegensatz zu seiner Heiligkeit. Unsere Vergänglichkeit steht im Gegensatz zu Gottes Ewigkeit. Er ist heilig, er ist gerecht, er ist vollkommen, er ist allmächtig, Gott ist ewig. Und umso beeindruckender und erstaunlicher ist es, dass der heilige und allmächtige Gott in Jesus Christus zu uns auf die Erde gekommen ist. Und das als ein kleines, schutzloses und ernährungsbedürftiges Baby. Gott ist auf die Welt gekommen, er ist Mensch geworden, um uns, um dir, in deinem Menschsein, in deinem Leben zu begegnen. Jesus ist in unsere Zeit gekommen und macht uns aufmerksam auf die Ewigkeit, auf die ewige Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater. Und wir können nur staunen über den Gott, wo Jesus Christus unser Retter geworden ist. Ich bin froh, sind wir nicht gefangen in dem Rad vom Leben, in einem ewigen Kreislauf inne. Wir sind auf die Ewigkeit und damit auf die ewige Gemeinschaft mit Gott, unserem himmlischen Schöpfer, ausgelegt. Du bist nicht nur ein Körnchen Staub, wo einfach so wieder vergeht. Gott hat dich geschaffen und er kennt dich beim Namen. Unsere Bestimmung ist nicht einfach nur zu leben, Leben weiterzugeben und dann zu verglühen. Wir sind in Gottes Augen derweil kostbar, dass er seinen Sohn gegeben hat, um uns durch seinen Tod am Kreuz zu befreien und uns in eine ewige Gemeinschaft mit ihm aufzunehmen. Es ist Jesus, der uns das ewige Leben ermöglicht, der es uns schenkt, der es uns anbietet, wenn wir an ihn glauben und unser Leben ihm anvertrauen. Wer Jesus vertraut, wird rausgerissen aus dem Jammer von dieser Zeitlichkeit und reingenommen in Gottes Ewigkeit. Und darum lasst uns immer wieder in einem guten Rhythmus, in einer guten Chronologie, in einem guten Kairos, in einem guten, was haben wir noch, Chronos, Kairos und Zyklus, genau. Lasst uns da die Beziehung zu Gott in diesen drei Einheiten gut pflegen. Im Bibellesen, im Betten, in der Gemeinschaft, im Miteinander unterwegs sein, im Fasten. Einfach im aktiv Beziehung pflegen und leben. Mit Gott und miteinander. Lasst uns den Blick immer wieder auf die Ewigkeit richten, wo bereits im Da und Jetzt angefangen hat. Alles hat seine Zeit. Hast du die Frage für dich nach der Ewigkeit schon beantwortet? Vielleicht ist heute der Tag, wo du Jesus das erste Mal oder ein wiederholtes Mal mit einem klaren Ja-Wort antwortet tust. Ich lade dich dazu ein. Und gern kann man auch nach dem Gottesdienst oder auch während der Anbetung, die wir nachher dann werden haben, miteinander zusammen beten. Miteinander, so wie ihr gerade sitzt, oder ich werde auch im hinteren Bereich parat sein für die, die gerne das möchten, festmachen. Auch wenn wir der Zeit nicht entkommen können, auch wenn wir nicht alles, was wir erleben, verstehen, auch wenn das Schöne uns entgleitet und wir das Leben nicht festheben können, lasst uns sowohl in den guten wie auch in den herausfordernden Zeiten das Leben mit Gott an unserer Seite gestalten. Durch Jesus haben wir erfahren, dass Gott sich uns Menschen freundlich und voller Erbarmen zuwenden tut. Das Reich von Gott ist mit Jesus angebrochen. Die Zeit kreist nicht länger in sich selber. Und das Motto, nichts Neues unter der Sonne, wird abgelöst vom Göttlichen, siehe, ich mache alles neu. Amen.